zu einem Vortrag, der angekündigt wurde mit der Überschrift Das Fremde. Ist ja eigentlich ein komischer Titel. Das Fremde. Neutrum. Recht abstrakt irgendwie. Man hätte ja auch sagen können, die Fremde. Dann hätten Sie vielleicht die Erwartung gehabt, hier kommt ein Düsseldorfer und spricht über Osthessen oder sowas. Ja? Oder vielleicht hätten Sie auch eine fremde Person oder etwas dergleichen gedacht. Oder man hätte auch etwas sagen können über das Befremdliche oder die Entfremdung. Alles Themen, die auch in der Philosophie gelegentlich traktiert werden. Aber das Fremde, das klingt irgendwie sehr groß, sehr abstrakt und sehr fern. Und von daher muss ich Sie schon im Vorhinein um Nachsicht bitten, wenn es in diesem Vortrag manchmal auch groß, abstrakt und fern zugeht. Aber mir ist schon daran gelegen, dass wir spätestens im zweiten Teil nach der Pause dann auch sehr stark Bezug nehmen auf unsere heutige Lebenswelt, auf unsere gegenwärtige gesellschaftliche und politische Situation im Lande. Denn Sie haben es sich vielleicht schon gedacht, als wir diesen Titel vor nunmehr einem halben Jahr oder so miteinander abgestimmt haben, da war schon der Gedanke im Hintergrund, dass es eben auch an der Zeit sein könnte, etwas zu sagen zu dem Thema, das in Deutschland nun seit mindestens anderthalb Jahren, aber wahrscheinlich schon sehr viel länger wieder, uns alle berührt und bewegt und in den Schlagzeilen ist, nämlich die Angst vor dem Fremden. Ja, wenn nicht gar der Hass gegen das Fremde, mindestens aber die Vorurteile gegen das Fremde, kurz all dasjenige, was man mit einem griechischen Wort gelegentlich als Xenophobie bezeichnet, also als eine grundlegend ablehnende Haltung gegenüber fremden Menschen. Politische Parteien schlagen daraus Tribut, machen damit Profit. Sie wissen das, das ist nicht nur bei uns in Deutschland so, das ist auch in anderen Ländern Europas so, von Polen oder Ungarn könnten wir reden, aber auch über andere. Xenophobie, fremdenfalls Fremdenfeindlichkeit, ist wieder etwas, das auf der politischen und gesellschaftlichen Agenda in Europa steht. Ich für meinen Teil muss gestehen, dass ich mir das nicht hätte träumen lassen, dass ich eines Tages einmal, ja, es hat jetzt mit Lauterbach nichts zu tun, aber ist mal zufällig heute, in Lauterbach einen Vortrag halten würde, bei dem es darum gehen soll, Argumente dafür vorzutragen und ihnen vielleicht an die Hand zu geben, die uns nahelegen, uns nicht nur mit dem Fremden zu befassen, sondern die Begegnung mit dem Fremden auch von uns aus aktiv zu suchen. Ich hätte mir als ein Kind der Bundesrepublik Deutschland nicht träumen lassen, einmal in die Situation kommen zu müssen, dass ich gegen Xenophobie und vielmehr für so etwas wie die Philoxenia, also die Freundschaft oder gar die Liebe zu den Fremden, werben müsste. Werben müsste dafür, dass ich glaube, dass es in der Tat so ist, dass wir gute Gründe dafür haben, den, die oder das Fremde weit eher als eine Chance für uns alle wahrzunehmen und zu deuten, denn als eine Gefahr. Und dies nicht nur um der Gesellschaft willen, vor allen Dingen um der Gesellschaft willen, das möchte ich deutlich unterstreichen, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft gefährdet, ja bedroht ist, wenn Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit und Fremdenhass in ihr weiter um sich greifen. Aber es geht mir nicht nur um die gesellschaftliche, um die politische und soziale Komponente des Themas das Fremde, sondern es geht mir auch um die, wenn Sie so wollen, individualpsychologische Komponente dieses Themas. Denn ich glaube in der Tat, dass es auch für jeden Einzelnen von uns, die wir heute Abend hier sitzen, gut ist, richtig ist und wichtig ist, die Begegnung mit dem Fremden zu suchen, uns dem Fremden nicht zu verschließen, uns für das Fremde offen zu halten. Das ist meine Überzeugung und diese Überzeugung, die möchte ich Ihnen heute Abend, deswegen bin ich gekommen, gerne nahebringen. Sie haben es jetzt schon gemerkt, ich hatte ja auch schon davon gesprochen, der Titel lautet Das Fremde. Und ich habe bislang auch vor allen Dingen von dem Fremden oder dem anderen geredet und nicht so sehr von den Fremden oder den anderen. Es ist in der Tat eine abstrakte Sprache. Und dass es eine abstrakte Sprache ist, das hat natürlich etwas mit der Profession zu tun, die mich heute zu Ihnen getragen hat, die Philosophie. Denn die Philosophie ist eine vergleichsweise abstrakte Disziplin und Wissenschaft, eine Wissenschaft, die ja versucht, sich mit den Mitteln des Denkens, der Begriffe und der Konzepte die Welt verständlich und begreifbar, erfassbar zu machen. Und da greift man dann eben auch gerne auf solche Abstrakta wie das Fremde oder das Andere zurück. Das hat auch einen guten Grund, wie ich Ihnen auch im Laufe des Abends darstellen möchte, weil es diese Begriffe, diese Kategorien sind, in denen wir uns fortwährend bewegen und die uns oft so selbstverständlich geworden sind, dass wir normalerweise gar nicht mehr darüber nachdenken. Und es ist sinnvoll, darüber nachzudenken, was es denn eigentlich bedeutet, was es eigentlich heißt und auch was es mit uns macht, wenn wir überhaupt solche Begriffe und Konzepte wie das Fremde oder das Andere verwenden. Am Ende des Tages aber, ich möchte es nochmal unterstreichen, geht es mir nicht um das Andere und um das Fremde, sondern es geht mir eben dann doch durchaus um die Fremden und die Anderen, um den Fremden und um die Fremde, also um konkrete Menschen, die mit uns zusammen leben, denen wir begegnen, Tag ein, Tag aus und zu denen wir uns auf irgendeine Weise verhalten wollen und verhalten sollen und bei denen es lohnt, die Frage aufzuwerfen, wie wir uns denn auf eine gute Weise zu ihnen verhalten können, wenn wir sie denn schon als die anderen oder als die Fremden betrachten, erleben oder gewahren. Dabei ist aber eben, wie ich gerade angedeutet habe, es gar nicht vermeidbar, dass wir uns in solchen Kategorien und Begriffen und Denkmustern wie das Fremde oder das Andere bewegen. Und deswegen möchte ich ganz gerne in dem ersten Teil meines Vortrags ein wenig darüber nachdenken und mit Ihnen diese Kategorien, das Fremde, das Andere, dann aber auch das Eigene beleuchten, um von dort aus erst einmal einen Sinn und ein Verständnis dafür zu gewinnen, wie wir eigentlich denken, wenn wir uns mit dem Thema Fremdheit beschäftigen. In meinem zweiten Schritt möchte ich dann gerne verschiedene Spielweisen oder Umgangsformen mit Ihnen durchdenken, wie wir jeweils das Verhältnis vom eigenen zum anderen oder zum Fremden beschreiben können. Da gibt es nämlich durchaus eine reiche Palette von Möglichkeiten, wie wir uns verhalten können, wenn wir erstmal jemanden als einen Fremden oder eine Fremde bezeichnet oder identifiziert haben. Was machen wir dann damit? Ja? Gibt es eine reiche Palette und die würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen anschauen. Und dann wird schließlich der dritte Schritt, der dann eben nach der schon erwähnten Pause erfolgen wird, der Frage gewidmet sein, welche Haltung, welche innere Haltung wir entwickeln und ausprägen sollten, damit die Begegnung mit dem anderen, das in dieser Begegnung steckende Potenzial auch tatsächlich zur Entfaltung bringen kann. Sodass dabei dasjenige entsteht, was man im heutigen neudeutschen Jargon gerne eine Win-Win-Situation entsteht. Also eine Situation, von der sowohl wir selbst als auch die anderen, als auch die Gesellschaft, die uns umfängt, auf irgendeine Weise profitieren können. Das ist das, was ich mir für heute Abend vorgenommen habe und ich hoffe, Sie haben genug Energie und Schwung mitgebracht, um mich auf dieser kleinen geistigen Reise begleiten zu können. Teil 1, das eigene und das andere. Ich bin wieder im Neutrum, Sie merken, es geht um abstrakte Kategorien. Wenn man mit so einem Thema anfangen will, dann muss man üblicherweise am Anfang anfangen und der Anfang der Philosophie ist immer bei den alten Griechen. Und wenn er bei den alten Griechen ist, dann landet man ganz schnell bei Platon. Und in der Tat, bei Platon, da findet man die erste philosophische Abhandlung oder Diskussion dessen, was im Griechischen to heteron heißt, auf Deutsch übersetzt als die Andersheit oder das Andere. Diesen Begriff, denke ich, müssen wir uns zunächst einmal zuwenden, wenn wir uns dann mit dem Fremden befassen wollen. Denn das Fremde ist bei Lichte besehen immer ein besonderer Fall der Andersheit. Das Fremde ist immer ein besonderer Fall der Andersheit. Fragen wir aber zunächst einmal, was ist eigentlich das Andere? Was ist das eigentlich? Stellen wir uns mal ganz blöd und fragen uns, was ist denn eigentlich das Andere? Bei Platon taucht das Andere, Sie wissen schon, das heißt auf Griechisch to heteron, auf als eine der von ihm sogenannten Megistagenae. Das sind die großen Gattungen. Diese großen Gattungen sind drei an der Zahl. Jetzt kommen ganz große Begriffe. Sein, Selbigkeit und Andersheit. Sein, Selbigkeit und Andersheit sind die drei großen Gattungen. Was hat es mit diesen drei großen Gattungen auf sich? Es sind die drei Grundkategorien, ohne die wir überhaupt nicht in der Lage wären, zu denken. Anders gesagt, wenn Sie angefangen haben zu denken, haben Sie schon, auch wenn Sie es gar nicht gemerkt haben, haben Sie schon von diesen Kategorien Gebrauch gemacht. Warum? Wenn wir etwas als etwas denken, erfassen oder identifizieren, haben wir uns immer schon unausweichlich in diesen Kategorien bewegt. Warum ist das so? Beispiel, eine Flasche, richtig? Eine Flasche. Wenn Sie mir jetzt zustimmen, stimmen Sie mir zu? Ist das eine Flasche? Eine kleine Flasche, zugegebenermaßen, aber wir können uns, glaube ich, darauf verständigen, das ist eine Flasche. Ja? Wenn Sie also dieses Etwas hier als eine Flasche identifizieren und bestimmen, dann haben Sie bereits damit, ohne dass Sie es gemerkt haben, erkannt und auch zum Ausdruck gebracht, dass Sie dieses Etwas hier von anderem Etwas unterschieden haben. Indem Sie sagen, das ist eine Flasche, sagen Sie zugleich, das ist nicht der Herr Quarch, das ist auch nicht das Stehpult, das ist auch nicht die Lampe, sondern das ist anders als der Herr Quarch, das Stehpult oder die Flasche. Es ist etwas anderes als dasjenige, was von diesem Gegenstand hier gleichsam umringt oder umgeben wird. Wenn Sie also etwas als etwas, so reden Philosophen, ich kann es Ihnen nicht ersparen, wenn Sie etwas als etwas identifizieren und denken, dann identifizieren Sie das, Kategorie der Selbigkeit, im Unterschied, Kategorie von Andersheit und dabei doch als ein Seiendes, deswegen Sein, Andersheit, Verschiedenheit, sind laut Platon die drei Grundkategorien unseres Denkens. Und jetzt kommt es noch schlimmer. Es sind, wenn wir den griechischen Philosophen, allen voran erneut Platon, folgen, nicht nur die Grundkategorien unseres Denkens, sondern es sind zugleich auch die Grundkategorien des Seins. Das heißt, alles, was überhaupt ist, ist immer nur deshalb ein bestimmtes Etwas, weil es anders ist als ein anderes Etwas. Einverstanden? Alles, was überhaupt ist, diese Flasche, ist überhaupt nur deswegen etwas Bestimmtes, eine Flasche, weil es anders ist als andere etwas. Das andere, das ist es, worauf es hinausläuft, ist mit anderen Worten unausweichlich. Die Pegida-Demonstranten in Dresden können noch so sehr brüllen, sie wollen das andere nicht mehr haben, sie werden es nicht los. Das andere ist immer schon da, und zwar deswegen, weil es in dem Augenblick mit ins Spiel kommt, wo überhaupt irgendetwas ist. Und weil das Fremde nur ein besonderer Anwendungsfall des anderen ist, werden wir auch das Fremde nicht los. Da können wir demonstrieren, so viel wir wollen, das Fremde bleibt immer da. Und, meine Damen und Herren, das ist auch gut so. Aber das werde ich Ihnen noch später zeigen. Zunächst nochmal zurück zu Platon. Denn seine philosophische Reflexion zeigt nicht nur, dass wir unausweichlich immer uns in der Kategorie des anderen bewegen müssen, von dem Augenblick angefangen, wo wir angefangen haben zu denken, sondern Platons philosophische Reflexion zeigt auch, dass das andere aufs Engste und Innigste mit dem verwoben ist, was wir das Eigene nennen können. Und zwar so eng, dass es weder etwas Eigenes ohne etwas anderes, noch etwas anderes ohne das Eigene geben kann. Es kann weder etwas anderes ohne das Eigene geben, noch etwas Eigenes ohne das Andere. Daraus hat ein anderer großer Philosoph eine große Sache gemacht, nämlich Hegel, der aus dieser Verwobenheit von Eigenem und Anderem eigentlich so etwas wie die Grundmatrix seiner gesamten Geschichtsphilosophie gebaut hat. Das würde aber hier zu weit führen. Ich beschränke mich wieder auf einen ganz einfachen, scheinbar banalen und trivialen Sachverhalt, den man von Hegel herausgearbeitet findet, der aber für unseren Zusammenhang nicht unwichtig ist, weil es erstmal wichtig ist, sich klarzumachen, dass das Andere etwas ist und das Fremde genauso, dass wir niemals loswerden können und dass wir im Übrigen auch brauchen. Was Hegel zeigt, wie gesagt, es klingt ganz banal, aber ich bitte Sie trotzdem darum, sich auf diesen Gedanken einzulassen, ist Folgendes. Der, die oder das andere ist anders immer nur vom Standpunkt oder Standort unserer Eigenheit gesehen. Ja? Also der Herr hier vorne ist der andere für mich. Für mich ist er der andere. Für ihn selbst ist er aber überhaupt nicht der andere. Ganz im Gegenteil, da bin ich der andere. Klingt banal, ist aber nicht unwichtig, denn es zeigt, definiere ich mich als mein eigenes Ich oder als so bin ich nun einmal, dann erkläre ich mich damit zugleich für den anderen zu seinem anderen. Sie nicken? Das beruhigt mich. Also, was können wir daraus lernen? Das ist wichtig. Wenn wir, jeder Einzelne von uns, etwas Eigenes und Besonderes sein möchte, und wer würde das nicht sein wollen? Wenn wir also etwas Eigenes und Besonderes sein wollen, wenn wir den Anspruch darauf erheben, etwas Eigenes, Individuelles und Besonderes zu sein, dann müssen wir dafür unausweichlich den Preis zahlen, dass wir für die anderen anders sind und dass die anderen für uns anders sind. Langer Rede, kurzer Sinn, der andere ist immer das andere ist immer das andere nach Maßgabe dessen, was ich für mein eigenes halte. Und ich bin für andere der andere nach Maßgabe dessen, was sie für ihr eigenes halten. So einfach ist es eigentlich. In Hegel-Sprachgebrauch heißt das, der, die oder das andere ist immer der, die oder das andere meiner selbst. Womit er halt sagen will, es ist immer relativ auf den eigenen Standpunkt. Weil nur der, die oder das andere, weil der, die oder das andere stets der, die oder das andere meiner selbst ist, tun wir nun gut daran, die anderen als eben wirklich andere ernst zu nehmen und uns zu Bewusstsein zu bringen, dass sich unsere ganze Identität dem Umstand verdankt, dass es andere und anderes gibt, denen wir wiederum unser eigenes So-Sein, unsere Eigenheiten verdanken und denen gegenüber wir unausweichlich selbst zu anderen werden. Das sollten wir uns klar machen. Wir sind für andere immer andere. So wie die anderen für uns immer andere sind. Die anderen sind für sich jeweils die eigenen, so wie wir für uns selbst jeweils die eigenen sind. Und man kann das eine nie ohne das andere haben. Eigenheit, Identität ist etwas, das nicht nur logisch, das ist wichtig, sondern auch ontologisch, das heißt es auf der Ebene des Seins, unausweichlich miteinander verwoben sind. Unsere Identität, unser Eigensein, ja, gibt es nur deswegen, weil es andere gibt, die jeweils für sich auch eigene sind und gerade deswegen, weil sie je für sich eigene sind, anders sind als wir. Andersheit ist also, um es nochmals auf den Punkt zu bringen, der Preis, den wir unbedingt dafür zu entrichten haben, dass wir eigene sind. Also unverwechselbare Individuen, die sich mit sich selbst identifizieren können und in dem Augenblick, in dem sie das tun, sich von den anderen als den anderen abgegrenzt haben. Das war der logische Teil. Jetzt wird es etwas weniger abstrakt. Denn was uns Menschen nun auszeichnet, ist, dass wir mit diesem einfachen Umstand, den ich Ihnen gerade versucht habe darzustellen, der so etwas wie die Grundgrammatik unseres In-der-Welt-Seins beschreibt, auf sehr unterschiedliche Weise umgehen können. Das heißt, eines können wir nicht umgehen. Wo wir uns für etwas Eigenes halten, begegnen wir anderen, die andere sind. Aber in welcher Weise wir uns nun diesen anderen gegenüber verhalten, wie wir ihnen begegnen, als was wir ihnen begegnen, als was sie uns erscheinen, all das ist ein Feld, bei dem wir unterschiedliche Optionen haben, die wir wählen können. Wir können uns so oder so zu anderen oder auch zu uns selbst verhalten. Und je nachdem, von welcher dieser unterschiedlichen Optionen wir Gebrauch machen, werden wir dann diese feine Demarkationslinie, die oft unsichtbar ist, ja, bis hierhin reicht mein eigenes und dort beginnt das andere, werden wir diese Definitionslinie, diese Demarkationslinie unterschiedlich ziehen. Ich gebe Ihnen Beispiele dafür. Ja. Ich könnte ja zum Beispiel mein eigenes so beschreiben, dass ich heute vor Sie trete und Ihnen sage, ich bin ein Fulda. In dem Augenblick, wo ich das sage, sage ich, die anderen, das sind alle die, die nicht aus Fulda sind. Also die Nicht-Fulda. Wüsste ich nicht, wie viele von meinen eigenen Leuten sind heute Abend hier? Oh, ich bin ziemlich alleine hier. Dann mache ich es anders und sage, ich bin ein Hesse. Die Nicht-Hessen sind alle die anderen. Wie viele andere sind heute Abend hier? Ja, ein paar. Sehen Sie, da sind die Verhältnisse schon gleich umgedreht. Ich könnte aber auch sagen, so frei nach Herrn Bachmann oder wie er heißt, ich bin ein Deutscher und alle Nicht-Deutschen sind die anderen. Jetzt frage ich mal, wie viele andere sind jetzt noch da? Herzlich willkommen. Aber passen Sie auf, ich verstehe mich heute Abend als Europäer und alle Nicht-Europäer sind die anderen. Haben wir immer noch andere? Kriegen wir auch noch weg. Aber jetzt mache ich noch mal einen kleinen Zwischengang. Ich rede heute Abend als Mann zu Ihnen. Da sind die Frauen, ganz offenbar die anderen. Aber nein, ich mache es mir leichter. Ich verstehe mich als Mensch und alle Nicht-Menschen sind die anderen. Und selbst wenn wir heute noch einige Vierbeiner unter uns haben würden, würde ich sagen, also wissen Sie was, machen wir es kurz. Ich bin ein Erdenbürger und da will ich mal schauen, ob wir irgendwelche Aliens hier noch finden. Also was will ich damit sagen? Ich will damit einfach sagen, es liegt im Prinzip an uns, wo diese, wie ich es genannt habe, diese Demarkationslinie zwischen dem eigenen und dem anderen verläuft. Wir können das definieren, wir können das variieren und das tun wir auch fortwährend. Und es gehört im Prinzip zu unserer menschlichen Freiheit, dass wir die Möglichkeit haben, wenn Sie so wollen, den Gartenzaun unserer Eigenheit immer weiter nach außen zu treiben oder auch immer wieder weiter zu uns zurückzuholen. Und je nachdem, in welchen Kontexten bewegen, werden wir das tun, oft auch ohne, dass wir darüber reflektieren. Mir ist das zum ersten Mal so richtig deutlich geworden, als ich mal eine Reise nach Tibet unternommen habe und irgendwo da oben auf dem Dach der Welt, wo es wirklich ziemlich fremd und befremdlich zugeht, in einem Hotel eine Gruppe von Franzosen traf. Ja, da fühlte ich mich in dem Augenblick so sehr als Europäer wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ja. Da sehen Sie einfach, je nach Kontext ist es ganz unterschiedlich, wo Sie Ihre Eigenheit wahrnehmen oder nicht. Oder anderes Beispiel, ich bin ja Düsseldorfer von Geburt aus, ne? Und wenn mir ein Kölner begegnet, dann ist das schon mal per se nicht nur der andere, das ist der Fremde, ja, das ist der Feind. Eine harte Kategorie der Fremdheit, auf die ich gleich nochmal zurückgreife. Aber wenn ich dem Kölner in Osthessen begegne, dann sage ich, ach, wie schön, Rheinländer. Also, So viel zu dem Thema. Was zeigt? Es zeigt, dass das eigene und das andere ziemlich schnell zu relativen Begriffen werden. Also Begriffe, die relativ sind auf uns und unseren jeweiligen Standort. Und zwar in dem Augenblick, wo wir uns halt verabschieden von dieser ganz abstrakten, logisch-ontologisch-philosophischen Reflexion, die ich Ihnen eingangs zugemutet habe. Und das geschieht eben genau in dem Augenblick, in dem ich nicht einfach nur sage, ich bin ich und alle anderen sind anders, sondern indem ich anfange, dieses Ich, mit dem ich mich identifiziere, ja, wo ich sagen will, das ist mein Eigen, wo ich anfange, das zu qualifizieren oder inhaltlich aufzufüllen, eben mit bestimmten Attributen oder Zugehörigkeiten zu markieren, so wie ich das eben gerade durchgespielt habe. Nicht? Und das können wir eben aufgrund unseres merkwürdigen Vermögens, dass wir uns zu uns selber verhalten können und eben unsere Identität, je nachdem, in welchem Kontext wir uns gerade bewegen, unterschiedlich definieren können. Das hat nun etwas, und das habe ich ja gerade schon angedeutet, also sagen wir so, die Art und Weise, wie wir uns definieren und wie weit wir den Gartenzaun unserer Identität um uns herum spannen, das hat etwas zu tun mit unserem Bewusstsein, es hat etwas zu tun mit dem Grad unserer Erfahrung oder Sie könnten auch sagen, mit der Weite unseres Horizontes. Es ist eine, ja vielleicht keine notwendige Regel, aber doch eine Erfahrungsregel, die sich immer wieder bestätigt. Jemand, der vieles erfahren hat oder der viel in der Welt herumgekommen ist, wie man so sagt, der also die Möglichkeit hatte, auch sich vieles bei seinen Reisen und bei seinen Begegnungen, die er mit anderen hatte, anzueignen, der wird dann auch in vielem, was ihm begegnet, sein eigenes wiedererkennen. Jemand, der einen weiten Horizont gewonnen hat, der kann einfach sehr vieles, was vor diesen Horizont tritt in seinem Leben, als sein eigenes wiedererkennen. Also etwas, das nicht anders und schon gar nicht fremd ist. Oder jemand, der aufgrund seiner Erfahrung bereit ist, viel Vertrauen aufzubringen, der wird weniger finden, was ihm nicht vertraut, fremd oder unvertraut wäre. Umgekehrt wird man sagen müssen, wer wenig Eigenes hat, wer nur einen schmalen Horizont hat und einen kleinen Geist, der wird hingegen überall immer nur anderes wahrnehmen und wenig Eigenes in der Welt finden. Von diesem einfachen Umstand her kann man sich relativ leicht erklären, warum es gegen die eingangs erwähnte Xenophobie, also die Fremdenfeindlichkeit, bei Lichte besehen kein probateres Heilmittel gibt als Bildung. Und Bildung heißt letztlich immer Horizont, Erweiterung. Einen weiten Horizont, der es den Menschen möglich macht, in dem, was vielleicht ihnen vormals fremd und anders erschien, durchaus etwas Vertrautes und Eigenes wiederzuerkennen. Ja, und das fügt sich eben gut zu dem Umstand, der uns nun von den Demografen immer wieder bestätigt wird, dass nämlich die Fremdenfeindlichkeit, der Fremdenhass meistens da wuchert, wo der Horizont eng und der Bildungsstand gering ist. Aber es wäre jetzt zu viel gesagt, wenn man behaupten wollte, dass es eine, wie man als Philosoph sagt, eine Kausalverknüpfung zwischen Fremdenfeindlichkeit und Bildungsstand geben würde. Das ist nicht gesagt. Also ein geringer Bildungsstand muss nicht zwangsläufig zur Fremdenfeindlichkeit führen, weiß Gott nicht, ganz und gar nicht. Das wäre der falsche Rückschluss. Denn ob man nun der Gefahr der Fremdenfeindlichkeit erliegt oder nicht, das richtet sich vor allem danach, auf welche Weise man nun dem anderen gegenübertreten möchte. Und ich sagte ja, wir haben viele verschiedene Optionen, auf welche Weise wir einem anderen Menschen entgegentreten wollen. Und es richtet sich natürlich auch danach, das sollten wir auch nie unterschlagen, wenn wir über das Thema nachdenken, auf welche Weise wiederum die anderen uns begegnen. Denn das ist ja auch dafür entscheidend, wie wir uns wiederum zu ihnen verhalten und ob wir sie als die eigenen oder eben als die anderen wahrnehmen. Wenn also der Kölner, von dem ich vorhin sprach, in der Kneipe tatsächlich einen Kölsch bestellt, dann würde ich das immer als einen feindseligen Akt nehmen. Wenn er sich aber mit mir darauf verständigt, dass wir ein neutrales Pils trinken, dann würde man sagen, okay, den kann ich wenigstens tolerieren. Aber gut, damit komme ich bereits zu meinem zweiten Teil, wo es nun um die unterschiedlichen Weisen gehen soll, wie wir mit anderen Menschen umgehen können, wie wir mit den anderen und dem anderen umgehen können oder dann auch umgehen sollten. Ich sagte es ja, wir können Kraft unseres Bewusstseins die Grenzen definieren, hinter denen jeweils das andere beginnt und bis zu denen das eigene reicht. Das können wir. Aber wir können nicht nur das, sondern wir können eben auch die Art und Weise bestimmen, wie wir über diese Grenze gehen wollen, wenn wir es denn mit dem, der oder den anderen zu tun haben. Es ist ja, und das ist nochmal wichtig, sich klarzumachen, auch von vornherein keineswegs ausgemacht, dass uns der, die oder das andere zwangsläufig auch als der, die oder das Fremde begegnet. Um jetzt zum eigentlichen Thema des Abends zu kommen. Ich sagte es ja, das Fremde ist eigentlich nur ein bestimmter Anwendungsfall des anderen. Was so viel heißt wie, zwar sind alle Fremden für uns immer und unausweichlich auch die anderen, aber nicht alle anderen sind deswegen für uns immer und unausweichlich auch die Fremden. Wenn uns andere begegnen, dann haben wir ein breites Spektrum von Möglichkeiten, wie wir sie wahrnehmen wollen. Und zu sagen, es handelt sich hier um Fremde, ist eben eine dieser Möglichkeiten. Eine dieser Möglichkeiten, die schlicht und ergreifend daran hängen, wie wir den, die, das andere jeweils wahrnehmen, wie wir es interpretieren, wie wir es für uns deuten. Und da gibt es eben viele Möglichkeiten. Es kann sein, dass es eben einfach bloß ein anderer ist. Es kann aber auch sein, dass es ein zwar anderer, aber uns zugehöriger ist, um sozusagen eine Möglichkeit vom anderen Ende des Spektrums zu benennen. Aber wie gesagt, das möchte ich jetzt noch etwas näher mit Ihnen anschauen, wobei ich mich allerdings darauf konzentrieren werde, eben sagen wir mal die Art, die Möglichkeiten zu beleuchten, die uns dann zu Gebote stehen und auf die wir gerne zurückgreifen, wenn wir einen anderen Menschen tatsächlich auch als einen Fremden wahrnehmen. Denn das Fremde, Sie erinnern sich, ist ja das eigentliche Thema des heutigen Abends. Aber zunächst einmal ist da einfach nur der andere. Und die naheliegendste und wahrscheinlich auch uns geläufigste Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen, ist, was meinen Sie? Die Ignoranz. Wir bemerken die gar nicht. Überlegen Sie mal, wie viele andere Menschen Ihnen heute begegnet sind und wie vieles von denen geschafft haben, in ihren Bewusstseinskreis zu treten. Also ich bin heute Morgen am Bahnhof gestanden, im Zug gefahren, dann hatte ich da noch einen Termin, da einen Termin. Ich, von all den anderen, die mir da begegnet sind, könnte Ihnen wahrscheinlich nicht 1% irgendwie noch sagen, wie die ausgesehen hätten oder sowas. Ja? Man ignoriert sie halt einfach. Und das ist nicht böse und nicht schlimm, sondern das ist völlig normal, weil anders würden wir ja verrückt werden, wenn wir sozusagen jeden, der uns begegnet, irgendwie auch noch richtig voll bei vollem Bewusstsein wahrnehmen müssten. Nein, es ist eigentlich völlig normal, dass wir uns zu anderem auch, sagen wir mal, im Modus der Ignoranz bewegen. Ja? Und das, wie gesagt, das ist der Regelfall. Der andere ist da einfach nur anders und er muss uns eigentlich nicht weiter interessieren. Ja, das ist vielleicht auch der Grund dafür, warum, wenn wir sagen, sind die anderen oder so, das fast zu einem stehenden Topos dafür wird, dass eben diese, die wir da die anderen nennen, uns eigentlich nicht interessieren. Ja, das sind eben die, die irgendwie da sind, aber die uns nicht betreffen, die uns nicht angehen, die uns nicht berühren, die uns vielleicht auch gar nichts zu sagen haben, die aber trotzdem da sind, weil wir eben Menschen sind, die immer auch von anderen umgeben sind. Diese anderen, die so Tag ein, Tag aus an uns vorbeilaufen, das sind normalerweise auch nicht die Fremden. Wären sie die Fremden, dann wären sie uns schon irgendwie stärker ins Bewusstsein getreten. Ja? So aber sind sie eigentlich einfach nur anders. Es wird eben in dem Augenblick anders, indem wir die anderen tatsächlich auch als die anderen wahrnehmen. Also indem wir uns dessen bewusst werden, dass dann auch andere sind, die anders sind als wir. Jetzt können wir nicht mehr einfach nur noch ignorieren, sondern jetzt müssen wir uns irgendwie mit diesen anderen, die wir als die anderen wahrgenommen haben, beschäftigen. Jetzt müssen wir irgendwie mit denen umgehen. Und das ist nun die Situation, in der aus den anderen die Fremden werden können. Manchmal die Fremdartigen, manchmal auch die Befremdlichen oder die Unheimlichen und in gewissen Fällen sogar die Bedrohlichen. Wo das der Fall ist, da nehmen wir die anderen eben nicht mehr einfach irgendwie so hin, sondern wir nehmen sie als Fremde wahr, die wir jetzt auch nicht mehr ignorieren können. Und in dem Augenblick tritt nun all das in den Vordergrund, was diese anderen von uns unterscheidet, von unserem eigenen unterscheidet oder in manchen Fällen sogar, was dem, was wir als unser eigenes bezeichnen würden, womit wir identifiziert sind, widerspricht. Das heißt, es tritt, wenn Sie so wollen, eine Art Störung auf. Ja? Die normale alltägliche Ignoranz, bei der wir die anderen so gleichsam wie in einem Film an uns vorbeifließen lassen, ist unterbrochen, ist gestört. Etwas befremdet uns, etwas begegnet uns als etwas Fremdes. Und nun sind wir dazu genötigt, uns zu diesem Fremden auch tatsächlich verhalten zu müssen.